Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen in dieser Sendung über die Bedeutung von kulturwissenschaftlicher Kompetenz in der Medizin. Wir besuchen einen legendären Kolonialwarenladen in Barcelona. Wir sprechen über die Gefahr, die einem Kunstwerk von Günter Frutrunk droht. Dem Audimax in Düsseldorf mit seiner spektakulären Fassadengestaltung droht nämlich die Abrissbirne. Und wir hören, wie Nicolas Stehmann die Orestie bei den Salzburger Festspielen inszeniert hat. Die Aufführung dauert in diesen Minuten noch an. Deshalb werden wir später in der Sendung mehr hören aus Salzburg. Man stelle sich das vor, man ist mit der Familie im Urlaub in der Türkei. Das Kind wird krank, man sucht und findet einen Kinderarzt und bekommt keine Behandlung. Denn am Eingang steht ein Schild, auf dem ist auf Türkisch zu lesen: Wir sprechen hier in der Praxis ausschließlich Türkisch. Sollte eine Kommunikation aufgrund fehlender türkischer Sprachkenntnisse nicht möglich und auch kein Dolmetscher persönlich anwesend sein, müssen wir eine Behandlung, außer in Notfällen, zukünftig ablehnen. Ich glaube, das fände man in der Fremde nicht wirklich gut. Genau diesen Fall hat es jetzt in Deutschland gegeben, mit einer Kinderarztpraxis auf der Schwäbischen Alb. Deutsch oder Dolmetscher oder nur Behandlung im Notfall. Hinter diesem vordergründigen Sprachproblem steckt ein viel größeres Thema: Gesundheit und Krankheit, Diagnose und Therapie, die Begegnung zwischen Arzt und Patient in einem interkulturellen Zusammenhang. Genau mit diesem Thema beschäftigt sich der Medizinhistoriker Michael Knipper. Er ist Professor am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin in Gießen. Seine Themen: Global Health, Migration und Kulturwissenschaften in der Medizin. Herr Knipper, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Lassen Sie uns von dem aktuellen Fall vielleicht mal ausgehen. Eine Arztpraxis, die den Patienten schon beim Eingang klipp und klar darauf hinweist, dass in der Praxis ausschließlich Deutsch gesprochen wird. Welches Signal geht denn von einem solchen Schild aus?
Als ich davon hörte, war ich ziemlich fassungslos. Es ist natürlich ein abweisendes Signal für all jene, die sich im Deutschen nicht sicher fühlen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Menschen. Es ist hochproblematisch.
Können Sie das erläutern? Was ist weitergehend hochproblematisch?
Es ist hochproblematisch, dass da Kinder aufgrund der Sprachkenntnisse der Eltern, es geht ja um Kinder, zum Teil auch um sehr kleine Kinder, nicht behandelt werden. Also die Behandlung ihnen vorenthalten wird, weil offensichtlich die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen meinen, dass für sie der Aufwand zu groß ist, diese Kinder zu behandeln. Und darum, und das kam in den Diskussionen um diesen Fall, finde ich, viel zu wenig vor, werden Kinder von der Behandlung ausgeschlossen. Und das ist eine Form von institutioneller Diskriminierung.
Ich möchte jetzt doch mal ganz kurz die Perspektive des Arztes einnehmen. Warum schreibt er denn so ein Schild? Weil er vielleicht zu viel zu tun hat, weil seine Praxis überlaufen ist und er möglichst viele Patientinnen und Patienten behandeln will. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn man eine gemeinsame Sprache spricht. Was könnte, was müsste dieser Arzt aus Ihrer Sicht denn anders machen?
Natürlich ist Sprache und Kommunikation sehr, sehr wichtig und ich weiß das auch durch Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen in der Kinderarztpraxis. Ich habe das früher selber gemacht, aber es ist ziemlich lange her. Naja, es ist herausfordernd natürlich, aber es ist ja unsere Verantwortung als Ärztinnen und Ärzte, die Patientinnen und Patienten ordentlich zu behandeln. Und in diesem Fall wird jetzt die Verantwortung für die sprachliche Kommunikation komplett den Angehörigen, den Familien, den Patienten, Patientinnen zugeschoben. Und die ärztliche Seite zieht sich raus und sagt, wir erwarten, dass die Leute Deutsch sprechen. Das ist vollkommen weltfremd in so unserer aktuellen Gesellschaft und führt damit eben zu dieser Diskriminierung. Natürlich ist das aufwendig, aber wenn man mal schaut, so, es gibt sehr, sehr viele Handlungsmöglichkeiten. Wir diskutieren in Deutschland seit 20 Jahren darüber, wie man das Gesundheitssystem migrantensensibel, diversitätssensibel aufstellen kann. Es gibt die Möglichkeit, sehr pragmatisch vor Ort zum Beispiel durch mehrsprachige Mitarbeitende eine Brücke zu bauen. Man kann Dolmetscherdienste in Anspruch nehmen, auch digitale Dienste. Und das meint jetzt nicht Google Translator, also so handelsübliche Geschichten, sondern das kann man ganz systematisch. Da gibt es sehr gute, qualitativ hochwertige Angebote. Und ich verstehe nicht, warum die Kollegen nicht auf die Idee gekommen sind, sich da mal etwas substanziell besser damit zu befassen, sondern einfach so einen Schnellschuss zu machen und Leute einfach auszugrenzen, wissend und in Kauf nehmend, dass sie damit Kinder von der Behandlung ausschließen.
Das, was Sie beschreiben, Herr Knipper, das funktioniert in Berlin. Also mein Orthopäde, der beschäftigt eine türkische Arzthelferin in der Apotheke, in der großen Apotheke arbeiten mehrere Apothekerinnen und Apotheker, die türkisch sprechen. In Berlin funktioniert sowas, aber in der Kleinstadt auf der Schwäbischen Alb ist das natürlich nicht so ohne weiteres umzusetzen.
Warum denn nicht? In der Berichterstattung wurde gesagt, etwa jeder zweite Patient, Patientin hat einen Migrationshintergrund. Und das werden ja nicht 180 verschiedene Sprachen sein, die gesprochen werden. Man kann dann doch schauen, welche Sprachen sind die wichtigsten und ein entsprechendes Angebot vorenthalten. Wie wichtig nehmen wir Kommunikation? Ziehen wir uns dann raus und nehmen es als Vorwand, um Patienten, die bedürftig sind, abzugrenzen, auszugrenzen? Oder lassen wir uns darauf ein und werden unserer Verantwortung gerecht? Und ich denke, da fordere ich schon von den Kolleginnen und Kollegen etwas mehr. Und natürlich ist diese Praxis in einer schwierigen Situation vielleicht, aber dann gibt es ja sowas wie die Kassenärztliche Vereinigung, die Ärztekammer, die wären schon aufgefordert, da etwas zeitgemäßere Versorgungsstrukturen aufzubauen.
Wie haben denn offizielle Seiten der Ärzteschaft darauf reagiert?
Ich fand das, was ich bisher gelesen habe, die Reaktion der Kassenärztlichen Vereinigung, der Zuständigen in Stuttgart und auch der Landesärztekammer ein bisschen schwach, ehrlich gesagt, dass sie den Kollegen unterstützen, darauf hinweisen, dass das eben sehr schwierig ist mit der Versorgung von Menschen, die kein Deutsch sprechen und dass sich der Ärzte irgendwie zu helfen wissen. Aber sie sehen das offensichtlich nicht als strukturelle Herausforderung an, wo man wirklich reagieren müsste. Und unsere Gesellschaft ist eben eine, die divers ist mit vielen verschiedenen Sprachen und wo nicht alle Menschen, die in Deutschland leben, auch tatsächlich die Chance haben, Deutsch zu lernen, Deutsch zu sprechen. Da ist auch Deutschland keine besonders offene und unterstützende Gesellschaft aus der Sicht von Menschen, die nach Deutschland kommen. Ja? Also Deutsch lernen ist nicht ganz so einfach, wie man das sich vielleicht vorstellt, wenn man ein in Deutschland geborener und niedergelassener Kinderarzt ist. Und ich habe den Eindruck, dass sich da die Kassenärztliche Vereinigung und auch die Ärztekammern da noch sehr schwer tun oder weit hinter ihren Möglichkeiten bleiben, eine Gesundheitsversorgung zu organisieren, wo die Versorgung wirklich für alle, unabhängig ihres Hintergrundes, gut möglich ist. Zum Beispiel durch systematische Förderung von Dolmetscherdiensten, von digitalen Möglichkeiten, von anderen Handlungsoptionen, die man einfach hat, die da sind, um die Versorgung zu verbessern.
Und es stellt sich natürlich noch eine weitere Frage. Also Gesundheit ist ja ein völkerrechtlich verbrieftes Menschenrecht. Diese Kinder, in diesem Beispiel, diese Kinder, die müssen ja behandelt werden. Wenn das jetzt ein Arzt verweigert durch ein solches Schild, durch ein solches Signal, was folgt daraus?
Ja, wenn diese Kinder nicht behandelt werden, irgendwer muss sie ja behandeln. Entweder sind dann Kinder da, die keine Vorsorge bekommen, die keine Diagnostik möglicherweise von chronischen Erkrankungen bekommen etc. und damit, was ihr Recht auf das höchst erreichbare Maß an Gesundheit angeht, einfach geschädigt werden. Das ist hochproblematisch. Aber es wird sich ja vielleicht eine andere Praxis finden, die das dann macht, die vielleicht offener ist, die das organisiert bekommt, die engagierter ist in der Hinsicht. Und während die eine Praxis, ich will jetzt mal überspitzt sagen, sich einen schlanken Fuß macht und sagt, wir behandeln diese Leute nicht, wird das von anderen Praxen kompensiert, die sich dann mit großem persönlichem Engagement um diese Patientinnen und Patienten kümmern und dann kompensieren müssen, dass andere dazu nicht bereit sind. Das ist unsolidarisch und führt auch nicht zu einer gerechten Lastenteilung, zu einer gerechten Versorgung für alle. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung, der sich Kassenärztliche Vereinigungen und die Ärztekammer stellen müssen.
Wir wollen jetzt nicht nur über Sprache, über Kommunikation sprechen. Wie wichtig ist denn bei dieser Arzt-Patient-Begegnung insgesamt der interkulturelle Aspekt?
Der ist sehr spannend und sehr komplex natürlich. In dem Fall, um den es hier geht, stand ja wirklich dezidiert die Sprache im Mittelpunkt. Und darum kommt man nicht sofort auf den Gedanken, dass da auch eine kulturelle Dimension dabei ist oder man vielleicht mit so einer eher kultursensiblen, kulturwissenschaftlichen Perspektive da was erreichen könnte, was verbessern könnte. Aber das ist durchaus der Fall. Es geht darum, sich stärker mit der Lebenswirklichkeit der Patientin, Patienten des Gegenübers zu befassen. Es geht ja nicht darum, dass man so eine Kochbuchmedizin macht. Ich habe türkische Patienten, die behandle ich so, ich habe spanische so, ich habe russische so. Das wäre ja rein klischeeartig. Das wurde eine Zeit lang so ein bisschen propagiert, aber das wirklich von gestern, das ist, kann man nicht machen, das ist unsinnig, sondern kulturwissenschaftlich heißt, mit der Lebensrealität der Menschen sich zu befassen und versuchen, die Perspektive, die Lebenswirklichkeit dieser Menschen auch mit empathisch zu berücksichtigen. Da gibt es wunderbare Ansätze, zum Beispiel im Bereich Community Health, wo man dann, also Gesundheit so als auf einer sozialen Ebene gedacht, dass man schaut, wer wohnt eigentlich zum Beispiel in diesem Ort, welche Communities, welche Gruppen leben da zusammen, dass man versucht, mit der Lebenswelt der Menschen sich vertraut zu machen, Kontakte zu suchen, auch interdisziplinär zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit Sozialdiensten und einfach zum Beispiel, wenn man merkt, ich habe sehr viele Patienten, Patientinnen aus einer Bevölkerungsgruppe, wo das mit der Kommunikation nicht klappt, ja, dann einfach mal mit den Menschen sprechen, nicht über sie sprechen, sie nicht ausgrenzen, sondern einladen, in die Kommunikation gehen und dann kulturwissenschaftlich sozusagen die andere Lebenswirklichkeit erstmal anzuerkennen und sich darauf einlassen und zuhören und Kommunikation nicht nur als, wie man das in der Berichterstattung sah, ich muss den Leuten noch Anweisungen geben, sondern tatsächlich Kommunikation im Sinne von zuhören, darauf einlassen etc. Das kann natürlich so eine Arztpraxis ganz alleine nicht stemmen, aber das kann man natürlich mit Partnerinnen und Partnern in einem Ort wunderbar gestalten. Da gibt es sehr viele gute Beispiele für. Und manchmal kommt dann vielleicht, dass Patientinnen auch etwas anderes besser fänden für ihr Kind oder für sich selbst, als man selber das denkt. Dann muss man mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ja, aber man muss nicht einfach alles tolerieren, nur weil es kulturell ist. Darum geht es gar nicht. Sondern man kann schon durchaus selbstbewusst eine gute Schulmedizin machen, aber eben empathisch, kommunikativ zuhörend und auch das Gegenüber sozusagen ernst nehmen und mit ins Boot holen und nicht darüber hinweg und ausgrenzend arbeiten.
Ist das ein Thema im deutschen Medizinstudium? Werden die Studierenden dafür nicht nur sensibilisiert, sondern auch dafür ausgebildet?
Es gibt da seit vielen, vielen Jahren sehr gute Vorschläge, sehr gute Ansätze, sehr gute Projekte an verschiedenen Universitäten, aber das sind meistens so Zusatzangebote für freiwillig, für besonders interessierte Studierende. Viele sind auch von Studierenden selbst initiiert, weil sie selber eine Problemwahrnehmung haben und suchen sich dann Dozierende, mit denen sie das machen können. Aber es ist noch nicht im Kerncurriculum angekommen. Das ist eine starke Forderung schon seit Jahrzehnten. Auch die Gesellschaft für medizinische Ausbildung hat da schon mal ein Positionspapier jetzt verfasst. Also es gibt sehr viel an Wissen, an Vorschlägen, an Standards, die man anwenden könnte. Aber es findet bisher nicht so ein großes Echo in der Ausbildung.
Also mehr sozial- und auch kulturwissenschaftliche Kenntnisse, Kompetenzen insgesamt.
Soziale, kulturelle, ethische und auch, wie man so sagt, strukturelle Kompetenzen, dass man den Menschen hilft, sich in unserem komplexen Gesundheitssystem auch zurechtzufinden. Und zu wissen, wie zum Beispiel auch der Wohnort, die Wohnbedingungen, die Lebensbedingungen der Menschen, die Gesundheit und die Möglichkeit, Zugang zur Gesundheitsversorgung zu haben, beeinflussen. Also auch solche strukturellen Rahmenbedingungen für die Gesundheit sind ja sehr wichtig und sehr komplex, gerade im Kontext von Migration. Und da wäre es schon ganz günstig, wenn da die Ärztinnen und Ärzte etwas besser Bescheid wüssten.
Kulturwissenschaftliche Kompetenz in der Medizin. Michael Knipper war das, Professor am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin in Gießen. Herr Knipper, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Guten Abend, Dankeschön.
Ein wirklich gelungenes Interior ist ein Raum, wo man sich fühlt, als könnte einem nichts Böses geschehen. Und inzwischen ist der Look eines Geschäfts bereits wie ein Logo.
Legendäre Interieur.
In unserer kleinen Sommerreihe hier in Fazit besuchen wir öffentlich zugängliche Orte, deren Inneneinrichtungen legendär sind. Gestern waren wir im Café Central in Wien, heute besuchen wir Barcelona. Dort hat der Modernisme, die katalanische Variante des Jugendstils, nicht nur sehr eigenartige, eigentümliche Fassaden, sondern auch aufsehenerregende Innenräume hervorgebracht. So zum Beispiel in einem Kolonialwarenladen mit einer sage und schreibe 125-jährigen Tradition. Julia Macher hat das Geschäft besucht.
Wenn am späten Vormittag die Rollläden des Colmado Murria hochgezogen werden, haben die Geschäfte ringsum meist schon seit ein paar Stunden geöffnet. Der 1898 eröffnete Laden ist die Eminenz im Eixample Dreta, Barcelonas großbürgerlichem, schachbrettartig gerasterten Viertel. Noblesse oblige. Seit 1969 steht hier Joan Murria hinter dem Marmortresen, die Spitzen des grauen Schnauzbarts nach oben gezwirbelt, vor sich eine gläserne Theke mit 3 Dutzend Käsespezialitäten, dahinter ein wandhohes Holzregal mit Cava-Flaschen. Gerade mal 19 Jahre alt war er, als er das Geschäft von seinem Vater übernahm.
In solchen Colmados wurde früher alles Mögliche verkauft. Lebensmittel, Waschmittel, offene Nudeln, Kerzen, Schnürsenkel. Fast an jeder Straßenkreuzung im Eixample gab es solche Läden. Aber ich habe schnell gemerkt, dass man sich heute spezialisieren muss. Ich bin durch europäische Städte gereist, durch Lyon, München, Turin und habe beschlossen, dass wir uns auf Käse spezialisieren. Zunächst auf vergessene Sorten aus den Pyrenäen, dann aus dem Rest Spaniens und Europas.
Das Konzept hat sich verändert, der Rest ist geblieben. An der Fassade werben elegante Fin-de-Siècle-Damen mit ausladenden Hüten und bauschenden Röcken für Cava und Likör. Eine der Hinterglasmalereien zeigt die Reproduktion eines Werbeplakats des katalanischen Modernisme-Künstlers Ramon Casas. Auch im langgestreckten fünfeckigen Innenraum ist die Zeit stehen geblieben. Die Regalwände, die Holzvertäfelung, in der etwas verblichene Art Deco-Plakate eingelassen sind, die bemalten dunkelgrünen Bodenfliesen, die zusammengelegt florale Muster bilden, alles original.
Der Boden, über den Sie gehen, der ist weit über 100 Jahre alt. Im katalanischen Jugendstil hat man begonnen, mit diesen Keramikkacheln die Wohnungen und Geschäfte im Eixample-Viertel zu fließen, hat das dann in der Art Deco-Zeit fortgeführt. Es ist nicht nur dekorativ, sondern erleichtert die Instandhaltung sehr, vor allem im Vergleich zu Parkett. Einfach mit Wasser und einem Reinigungsmittel jeden Tag wischen und fertig.
Genauso funktional die Schubladen, die sich hüfthoch um die Regalwand ziehen. Als absolut notwendig bezeichnet Moria sie. Wo früher Reis, Mehl, Nudeln aufbewahrt wurden, verstaut er heute Geschenkboxen, Verpackungsmaterial, Pralinen.
Absolutament necessari encara. Abans era tot a granel, de pasta, arroz, fècules, etc. I ara són caixes de bombons, caixes de regals, etc. O sigui, serveixen el mateix.
Dass die braune Holzfarbe an manchen Stellen bereits abblättert, stört den Mitsiebziger nicht. In den 1970er Jahren überlegte er kurz, das Interieur grundlegend zu renovieren, doch davon kam er schnell wieder ab. Die Patina gehöre zum Charme des Ladens. Überhaupt hat er die kleinen Ticks schätzen gelernt, auch die der Wanduhr, die seit Eröffnung über der Kasse hängt und in römischen und arabischen Ziffern die Zeit anzeigt.
Das war eine der letzten Wanduhren, die noch ohne Glockenspiel gebaut wurden. Man muss das Uhrwerk 12-mal aufdrehen. Verliert die Feder an Spannung, geht die Uhr nach oder bleibt ganz stehen. Aber direkt nach dem Aufziehen geht sie 2 oder 3 Minuten zu schnell. Einmal die Woche muss ich mich um die Uhr kümmern. Aber ich liebe diese Uhr, auch weil sie noch von meinem Vater stammt und der sie vom Vorbesitzer übernommen hat.
Erbe verpflichtet. Für Juan Moria ist das Teil seines Berufsethos als Bodegue, als Ladenbesitzer. Auch in Barcelona seien die inzwischen vom Verschwinden bedroht. Dabei habe der traditionelle Einzelhandel, die Hafen- und Handelsstadt, erst groß und wohlhabend gemacht. Ein guter Bottigue, sagt Juan Moria, kümmert sich um jedes Detail. Auch deswegen beschriftet er jedes Preisschild eigenhändig, Produkt und Beschreibung in grün, den Preis in rot und gestaltet die Schaufenstervitrinen entlang der Front alle paar Monate neu.
Auf meinem Nachttisch liegt ein Heft und ein Bleistift. Da notiere ich Ideen, die mir nachts kommen. Die Schaufenstervitrinen sind sehr alt. Wir haben hier nicht viel Platz. Deswegen muss es immer ein Motiv geben, das überrascht, das Aufmerksamkeit erzeugt. Zurzeit ist es gerade diese Sammlung von Spielzeuglieferwagen aus den 1950er bis 1970er Jahren. Ein paar der Firmen gibt es noch, andere sind verschwunden.
Damit der Colmado Moria nicht auch eines Tages verschwindet, hat Juan Moria im letzten Jahr einen der Verkaufstresen zu einer kleinen Bar umgestaltet. Für die Tapaskarte ist Sternekoch Jordi Vila zuständig. Allein mit dem Verkauf von Käse, Cava und anderen Delikatessen ließen sich die hohen Kosten nicht decken, vor allem nicht in Barcelona, einer Stadt, durch die täglich Zehntausende Touristen strömen. Für sie hat Juan Moria ein kleines Schild an die Glastür gepinnt. Darauf steht Visit Just Looking, 5 Euro.
Das ist ein Warnschild. 5 Euro für alle, die reinkommen, nicht grüßen, fotografieren ohne zu fragen und die anderen Kunden stören. In einem so kleinen Lokal geht das eben nicht. Außerdem mag ich es nicht, wenn die Leute zum Schnüffeln hierher kommen. Das ist ein Geschäft, in dem man einkaufen soll und kein Museum.
In unserer kleinen Sommerreihe Legendäre Interieurs haben wir heute Barcelona besucht, den Colmado Moria. Eine Reportage war das von Julia Macher. In unserer morgigen Fazitsendung werden wir diese Reihe abschließend beenden mit einem Besuch in der American Bar in Wien vom Architekten Adolf Loos, 1908 eingerichtet. Dann sprechen wir mit der langjährigen Barchefin Marianne Kohn, die in Wien auch die Königin der Nacht genannt wird. Es ist schon zum Verzweifeln. Wir wissen, auf welche unvorstellbar großen Probleme wir zurasen durch den Wandel des Klimas. Und trotzdem machen wir in vielen Bereichen der Gesellschaft gedankenlos weiter wie bisher. Da werden zum Beispiel Gebäude einfach abgerissen, die einem aus welchen Gründen auch immer nicht mehr passen. Dabei wissen wir, wie viel sogenannte graue Energie in einem Gebäude steckt. Energie, die durch den Abriss vernichtet wird. Bauen ist extrem energieintensiv. Umbauen im Bestand ist im Vergleich dazu nachhaltig. Der mögliche Abriss des Audimax-Hörsaals der ehemaligen Ingenieurschule für Maschinenwesen in Düsseldorf ist aber noch aus einem anderen Grund sehr fragwürdig, denn diese Fassade des Gebäudes hat der Künstler Günther Frutrunk gestaltet. Er ist einer der ganz wesentlichen Vertreter der konkreten Kunst in Deutschland. Und dieses Baudenkmal von 1969, schreibt die Süddeutsche Zeitung, sei eine einzigartige Symbiose aus Architektur und Kunst. Im vergangenen Jahr wurde Günther Frutrunk zum 100. Geburtstag mit Ausstellung in München und Bonn gewürdigt. Jörg Dauer hat die große Bonner Retrospektive mit kuratiert. Er ist der stellvertretende Direktor des Museums Wiesbaden und dort wird nun diese Frutrunk-Ausstellung in einer etwas anderen Version gezeigt. Herr Dauer, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was macht denn diesen Bau von außen so besonders? Wie sieht die Fassade dieses Audimax aus in Düsseldorf?
Also man muss sich vorstellen, das Gebäude selbst, dieses Audimax, ist fensterlos. Es ist ein Betonkubus mit so Schalbetonplatten gestaltet und auf diese Platten außen aufgelegt sind so Keramikstreifen. Und diese Streifen, diese Bänder sind tatsächlich farbig gestaltet in der Art, wie Günther Frutrunk Anfang bis Mitte der 60er Jahre auch seine Malereien gestaltet hat. Also sehr farbig, Kontrast blau, weiß und schwarz auf der einen Seite, rot und blau auf der anderen Seite. Also tatsächlich eine stark farbige Gestaltung und eine Gestaltung, die ganz von dem abweicht, was man klassischerweise als ein Gebäude sich vorstellt, weil es eben fensterlos ist, also eine komplette Fassadengestaltung ist, die dann eben auch über das Gebäude hinaus auf die Umwelt, auf den Betrachter und die Betrachterin eben auch aus der Ferne drauf zulaufend wirkt.
Und durch diese Farbgestaltung, durch diese Farbbänder, die Sie gerade beschrieben haben, entstehen auch ganz eigenartige Rhythmen, auch so optische Rhythmen, die auch für Irritationen sorgen können.
Ja, tatsächlich. Also an einer Stelle ist es so, dass man das Gefühl hat, dass sozusagen dem Geländeverlauf folgend, wie in so einer Senke, das Muster ein Stückchen absackt, so ein Bruch sozusagen in der Erdschicht. Und auf der anderen Seite ist sozusagen der Eingang betont, in dem dann eine Rundung erscheint. Also das Gebäude spricht über diese Fassade quasi mit dem Menschen, mit den Menschen draußen, die dadurch das Gebäude, das ja an sich fensterlos ist und eben diesen Kontakt tatsächlich eben sozusagen da verneint. Klassischerweise hat man ja die Fenster, um sozusagen in ein Gebäude zu schauen und da übernimmt es komplett die Fassadengestaltung, die sozusagen interagiert mit dem Betrachter oder der Betrachterin.
Was war denn, wenn wir mal auf das Werk von Frutrunk schauen, was war insgesamt so innovativ, geradezu revolutionär an seinem Schaffen?
Also in gewisser Weise revolutionär oder seinen besonderen Typus im Arbeiten sind diese Farbkontraste, die er in Bändern oder eben Streifenformationen über seine Malerei gelegt hat. Einerseits sind das sehr starke optische Effekte. Dann ist es Arbeiten auch hier in Düsseldorf mit der Diagonalen, die ja tatsächlich eine Dynamik ins Bild bringt, die eben abweicht von der horizontalen, vertikalen, die immer Ruhe bringt. Und er ist mit seiner Form der Abstraktion einer derjenigen gewesen, die die Abstraktion in einer gewissen reduzierten Form fortgeschrieben haben und auf subjektive Gesten verzichtet haben. Da gibt es ja im Grunde zwei Richtungen in der Abstraktion. Das eine ist sozusagen das Gestische, in dem auch die Zeit, die Pinselspur, der Schaffensprozess aufgezeigt wird. Und das andere ist eben die Kunst, die Malerei in dem Fall, die für sich steht. Das ist dann die konkrete Malerei, die eben tatsächlich keinerlei Verweise auf eine Außenwelt mit sich bringt, sondern in sich funktioniert als System.
Bei Ihnen im Museum Wiesbaden sind großformatige Arbeiten von Frutrunk zu sehen. Wie wichtig ist denn die Kunst am Bau von Frutrunk in seinem gesamten Schaffen?
Ich denke, es ist sehr wichtig und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen kann man sagen, biografisch kann man da eine Wichtigkeit annehmen. Frutrunk hat selbst, bevor er mit der Malerei begonnen hat oder sich eben als freier Maler qualifiziert hat, hat er tatsächlich Architektur studiert in München Anfang der 1940er Jahre. Er ist danach an die Front gekommen im Kriegseinsatz nach Finnland und ist von dort verwundet zurückgekommen und hat nach dem Krieg dann beschlossen, freier Maler zu werden, also das technisch Angewandte hinter sich zu lassen. Aber ich denke, auch aus dieser frühen Beschäftigung und dem Interesse hat er sicherlich ein Interesse an Architektur und Raum und auch an den technischen Gegebenheiten mitgenommen. Und das andere ist, dass man sieht, dass er schon sehr früh, auch schon in den frühen 60er Jahren angefangen hat, sich mit Fassadengestaltungen zu beschäftigen, dann später auch mit vielen Arbeiten, mit einigen Arbeiten im Raum. Das heißt, er hat auch tatsächlich seine Malerei, die ja durch diesen starken Farbkontrasten, durch diese Streifenstrukturen, durch die Diagonalen ja sehr visuell sehr stark wirkt, eben ist er tatsächlich auch in die Architektur gegangen und hat damit dem Betrachter, der Betrachterin ein Erlebnis geboten im Gebäude, was eben tatsächlich von der normalen Raumerfahrung auch abweicht. Also das ist in seiner Malerei und eben auch in der Arbeit mit der Architektur, in der Architektur für ihn wichtig, dass eben das, was entsteht, uns eben nicht sozusagen visuell kalt lässt, sondern dass es uns anrührt und dass es uns tatsächlich anregt, eben die Dinge vielleicht auch mal anders zu betrachten. Und da ist, denke ich mal, in seinem gesamten Schaffen eine starke Tendenz dazu da. Einerseits, ich hatte es vorher genannt, es ist konkrete Malerei, das heißt Malerei, die für sich steht, die auf nichts anderes verweist. Und dennoch da glaube ich und weiß ich auch, dass Rothrunk ein sehr auch politisch denkender Mensch war, eine Freundschaft mit Habermas, die er gepflegt hat, tatsächlich jemand war, der sich für die Gesellschaft interessiert hat und der daran geglaubt hat, dass eben auch durch diese Kunst, die im öffentlichen Raum und in der Architektur erscheint und damit für jeden zugänglich ist, auch außerhalb des Museums, dass dadurch was bewirkt werden kann. Und ich denke, das war ihm sehr wichtig.
Herr Dauer, es gibt einen Trailer zu der Retrospektive in Wiesbaden. Da sieht man Sie auch in einer Einstellung mit einer Plastiktüte durch die Ausstellung gehen, Herr Dauer. Die berühmte Aldi-Plastiktüte, die Frutrunk gestaltet hat. Was ist das für ein Zeichen? Warum gehen Sie mit dieser Tüte durch diese Ausstellung?
Naja, zum einen ist es natürlich ein Aufhänger sozusagen für jeden und für jede zu sehen, ich habe Rothrunk dann doch schon mal im Auge gehabt sozusagen. Also Aldi, das Design von Aldi Nord kennt jeder und tatsächlich wissen die wenigsten, dass es Günter Rothrunk 1970 für den Theo Albrecht so gestaltet hat.
Im vergangenen Jahr also die großen Würdigung des Künstlers Rothrunk und jetzt wird dieses Gebäude mit dieser Fassadengestaltung durch die Abrissbirne gefährdet. Welches Signal geht denn davon aus für den Kunststandort Düsseldorf?
Ja, gut, das kann ich natürlich nicht abschließend beurteilen. Das ist natürlich viele Faktoren, die da mitspielen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass es immer tatsächlich eine mittlere Katastrophe ist, wenn wir so ein veritables, so ein herausragendes Kunstwerk, in dem Fall Kunstwerk, Kunst am Bau, mit dem Gebäude verbunden, verlieren. Jetzt muss man sehen, dass Düsseldorf natürlich eine Tradition hat in der Kunst und gerade in der Moderne und gerade auch in der Moderne der 60er und 70er Jahre. Und insofern ist natürlich schon irgendwo ein Fanal ist, dass eben jetzt so ein Bauwerk mit der zugehörigen Kunst verloren zu gehen droht. Und das ist schon dramatisch für Düsseldorf als Kunststadt in dieser Tradition.
Der Audimax-Hörsaal der ehemaligen Ingenieurschule für Maschinenwesen in Düsseldorf ist vom Abriss bedroht und damit auch die Kunst am Bau von Günter Frutrunk. Jörg Dauer war das, der stellvertretende Direktor des Museums Wiesbaden. Er hat die Frutrunk-Ausstellung kuratiert, die gerade in Wiesbaden zu sehen ist, und zwar bis Ende August. Herr Dauer, Dankeschön, guten Abend.
Ich danke Ihnen. Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei dem dreitägigen Gastspiel von Pop-Weltstar Taylor Swift in der polnischen Hauptstadt Warschau haben Klimaaktivisten zeitweise die Zufahrt zum Nationalstadion blockiert. Fünf Frauen und Männer vom polnischen Ableger der letzten Generation hielten vor dem zweiten Konzert gestern Abend einen Fahrzeugkonvoi auf, der in das Stadion fahren wollte. Die Ultrareichen bringen uns um, hieß es auf Transparenten. Taylor Swift und andere Berühmtheiten und Politiker nutzten die Macht und die Ressourcen der Erde übermäßig aus, sagte eine Aktivistin in einem Video im sozialen Netzwerk X. Swift steht immer wieder in der Kritik, weil sie häufig mit ihrem Privatjet fliegt und damit übermäßig das Klima belastet. Der französische Regisseur Christophe Rougeach muss sich aufgrund von Missbrauchsvorwürfen der Schauspielerin Adèle Haenel vor Gericht verantworten. Die heute 34-Jährige war eine der führenden Personen der französischen MeToo-Bewegung, die über Missbrauch im Filmgeschäft sprach. Haenel wirft dem etwa 20 Jahre älteren Filmemacher vor, sie als Minderjährige über Jahre wiederholt missbraucht zu haben. Die Schauspielerin kritisierte zudem mehrfach die Nachsicht der französischen Filmbranche gegenüber Sexualstraftätern. Im Januar 2020 wurde Rougeach offiziell beschuldigt und unter richterliche Kontrolle gestellt. Er räumte Fehler ein, bestritt aber den Missbrauch. Nach der Sommerpause soll die Novellierung des Filmförderungsgesetzes im Bundestag beraten werden. Kulturstaatsministerin Roth plant, die Filmförderungsanstalt zu einer zentralen Einrichtung auszubauen. Erstmalig soll auch eine eigenständige Nachwuchsförderung geschaffen werden. Die Filmproduzentin Alexandra Krampe sagte hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, die Reform sei ein richtiger Weg.
Dass das jetzt kommt, dass das beim Kuratorium angesiedelt wird und da wirklich die Anstrengung unternommen wird, die Talente zu fördern beim Start in die Karriere, ist ein Riesenerfolg. Wir hatten einen kleinen Dämpfer, dass nicht die in Aussicht gestellten Budgets zur Verfügung gestellt werden. Aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, im Herbst da doch noch hinzukommen. Auf jeden Fall ist das, was jetzt kommt, schon mal ein Riesenerfolg.
Die Filmproduzentin Alexandra Krampe, Mitglied des Vorstands im ProduzentInnenverband. Die legendäre US-Rockband Aerosmith hat beschlossen, nicht mehr auf Tour zu gehen. Auch die für den Herbst und Winter geplante Abschiedstournee ist abgesagt worden, wie die Band auf ihrer Website und ihren Social-Media-Kanälen bekannt gab. Grund sei eine irreparable Stimmbandverletzung von Sänger Steven Tyler. Die 1970 in Boston gegründete Band hatte bereits im vergangenen Jahr ihre Abschiedstournee in Nordamerika gestartet, dann aber wegen Tylers Stimmbandverletzung unterbrochen. Aerosmith hatte vor allem in den 80ern und 90er Jahren mit Songs wie »I don't wanna miss a thing«, »Crazy« oder »Amazing« weltweit Erfolg.
Es ist ein ganz großes Projekt, das sich der Regisseur Nicolas Stehmann für die Salzburger Festspiele vorgenommen hat. Orestie 1 bis 4 nach Aischylos, Sophokles und Euripides in einer eigenen Textfassung. Es geht um Gewalt und Politik, Mord und Rache, Götter, Menschen, Gräuel, die Welt als Schlachtfeld und immer wieder schwingt natürlich auch der Wunsch nach Frieden mit. Es ist keine wirkliche Überraschung, dass der Regisseur Nicolas Stehmann einen inhaltlichen Bezug von der Antike zur Gegenwart zieht.
Ein erster Ansatz jetzt von uns und vom Bühnenbild, auch von Katrin Nottroth, ist, dass man tatsächlich Bilder vom Krieg und von Leid und von Tod ausdruckt und damit die Wände tapeziert und versucht, darüber diese Bilder schon wieder unsichtbar zu machen, indem man sich flutet mit diesen Bildern. Darum wird es gehen an diesem Abend, weniger jetzt darum zu zeigen, was heißt Krieg, aber zu zeigen, was bedeutet es, dass wir in einer so kriegerischen Welt leben und verbunden sind mit Kriegen, aber nicht im Moment unmittelbar betroffen. Und wie lebt man damit eigentlich?
Sagt Nicolas Stehmann. Seine Sicht auf die Orestie hat er also am Abend bei den Salzburger Festspielen auf der Perner Insel gezeigt. Unter den Premierengästen war auch Christoph Leibold, der nun live aus Salzburg am Telefon zugeschaltet ist. Herr Leibold, guten Abend.
Schönen guten Abend nach Berlin.
Bilder vom Krieg als Rahmen des Bühnenraums, hat Nicolas Stehmann gesagt. Wie kann ich mir das szenisch vorstellen?
Also tapeziert, was er gesagt hat, ist ein bisschen vielleicht übertrieben, aber die Rückwand, da hängen tatsächlich Kriegsbilder, also Kampfflieger, Panzer und Ruinen von, ich würde sagen, modernen Kriegen. Es geht zwar eigentlich um den Trojanischen Krieg in der Orestie, aber natürlich ist das ein Spiegel für die Gegenwart. Also das könnte Gaza sein, das könnte Syrien sein, das könnte in der Ukraine sein, die Häuserruinen, die wir sehen. Und davor hat aber Katrin Nottroth, die ja öfters die Bühne macht für Nicolas Stehmann, so eine Art Laborbühne, wie wir das oft kennen von Stehmann-Inszenierungen gebaut, Arbeitstische, Monitore, so Büro, Rollhocker, hin und wieder werden mal andere Requisiten reingefahren, zum Beispiel die Wanne, in der Agamemnon erschlagen wird. Auch die Liveband, die die Musik macht, ist sichtbar, auch ein Teil des technischen Teams, also keine Bebilderung der Schrecknisse, keine Illusion, kein Krieg und Mord, der unmittelbar dargestellt wird, sondern das fünfköpfige Ensemble macht auch nicht so ein klassisches Figurenspiel, sondern die treten auf, wie im Griechischen, wie in der Antike, quasi als Chor. Und Einzelne treten hervor, werden zu Figuren, aber am Anfang gar nicht immer durchgängig, sondern manchmal wird eine und dieselbe Figur von verschiedenen Personen gesprochen, Passagen, manchmal auch doppelt gesprochen oder dreifach. Also es ist so ein bisschen so eine Inszenierung, die das Stück nicht spielt, sondern eher untersucht und auch das Nachdenken über das Stück mit inszeniert. Es ist leider, oft ist es inspirierend bei Stehmann hier so ein bisschen zerdehnt. Also es spielt ja mit diesen vier Teilen, auch mit diesen Serien-Binge-Watch, wo man atemlos dranbleibt. Und das stellt sich aber leider gar nicht ein.
Sie haben es gesagt, vier Teile hat dieser Abend, diese Textfassung von Nicolas Stehmann. Wie hat er denn diesen gewaltigen Stoff gegliedert und das heißt ja auch zugleich gekürzt und komprimiert?
Also er hat sprachlich sozusagen modernisiert, aber er nimmt eben die vier Stücke von drei Autoren und er stellt sie eigentlich in die Chronologie der Orestie. Es geht los mit Agamemnon von Aischylos, wo eben Agamemnon aus dem Krieg heimkehrt und dann von seiner Frau Klytämnestra erschlagen wird, weil er ihre Tochter Iphigenie auf dem Weg nach Troja geopfert hat. Zweiter Teil ist dann Sophokles, die Elektra, die wartet auf Orest, ihren Bruder, dass der wiederum den Mord an Agamemnon, ihren Vater, rächt. Und da wird dann Klytämnestra und Aegisth, ihr Liebhaber, werden erschlagen. Und dann gibt es zum Schluss sozusagen zwei Stücke als alternative Enden. wieder Aeschylus, die Eumeniden, wo Athene auf den Plan tritt und die Erinien, die Rachegöttinnen, sozusagen zähmt zu den Eumeniden, ausbricht aus dieser Logik von Rache und Vergeltung, wo Orest freigesprochen wird und Gerechtigkeit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit eingesetzt wird. Und die pessimistische Variante, Euripides, da wird Orest verurteilt, hackt dann so einen Ausbruchsplan zusammen mit Elektra. Es kommt zu Entführung, zu Mordplänen. Also da geht die Gewalt weiter und Euripides pappt dann zwar so ein Happy End mit Deus Ex Machina rein, aber eigentlich sagt dieses vollkommen unwahrscheinliche Happy End auch, Frieden ist nicht sehr wahrscheinlich.
Ja, also das Inhaltliche, wie entwickelt sich jetzt dieser Abend szenisch? Welche Ideen verfolgt Stemann?
Naja, er will schon diese Spirale von Gewalt, die immer wieder neue Gewalt gebiert, zeigen, diese fatale Logik offenlegen, wie wir sie jetzt gerade wieder erleben in Gaza zum Beispiel. Und ja, das Problem ist aber so ein bisschen, welchen Schluss zieht man daraus? Und da, das ist zumindest ein guter Punkt, den Stemann hat gesagt, naja, wir jetzt hier in Mitteleuropa, die wir in relativem Frieden leben. Wir haben zwar eine gespaltene Gesellschaft, aber wir haben ja keinen Krieg. Wir tun es natürlich leicht und sagen sozusagen pazifistischer. Man muss das doch durchbrechen. Das ist der eine Punkt. Und er sagt aber auch, wenn dann die Erinien auf den Plan treten, hat Barbara Nüsse, die sozusagen für die Erinien spricht, für die Rachegöttinnen, sagt, naja, sollen denn die Gewalttäter, soll dieser Orest jetzt hier beispielsweise einfach so davonkommen? Wir können das übersetzen, soll man den Putins dieser Welt nicht die Stirn bieten. Und das ist sozusagen so ein Dilemma, das ans Publikum weitergegeben wird. Da hat dann der Abend so ein, das kann man jetzt mögen oder nicht, so ein Ferdinand von Schirach-Moment, der mir die Leute abstimmen lässt. Nämlich, es gibt ein Gerichtsdrama, es wird über Orest zu Gericht gesessen und wir dürfen abstimmen, soll er begnadigt werden oder soll er verurteilt werden. Das Problem ist, Gerichtsdrama, finde ich, ist so diese Theaterform, wo einfach nur Argumente ausgetauscht werden. Das ist eine sehr spröde Theaterform, das ist dramatisches Trockenbrot und das ist ein bisschen typisch für diesen Abend leider.
Wir wollen einen kurzen Szenenausschnitt hören, eine chorische Stelle, die Klage, Troja lebt nicht mehr.
Troja! Unsere Truppen haben gesiegt. Es ist so, wie ich sage. Troja ist nicht mehr und unsere Truppen haben es vernichten können.
Dies Licht, es zeigt in aller Klarheit, was ich eben euch sagte. Troja ist gefallen, ist nicht mehr.
Für mich, der ich die Aufführung ja nicht erlebt habe, klingt das merkwürdig matt, Herr Leibold. Das klingt so ein bisschen nach angezogener Handbremse. Trügt dieser Eindruck?
Nee, der trügt gar nicht. Also er hat eigentlich tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, Barbara Nüsse, Julia Riedler, Sebastian Rudolph, Sebastian Zimmler, Patricia Zielkowska, Leute, die immer mit ihm oft gearbeitet haben. Aber so dieses Wechselspiel gerade am Anfang, wo wir jetzt diese Stelle, die ist vom Anfang, zwischen Chor und dann Rollen ausprobieren, das ist dauert wahnsinnig lang, bis das in die Gänge kommt. Im zweiten Teil wird es dann ein bisschen besser, weil dann auch mal einzelne Schauspielerinnen und Schauspieler eine Figur etwas länger haben und, oder länger betreuen und dann sozusagen was entwickeln können. Dann kommt aber schon diese spröde Gerichtsszene, die einfach wieder sehr, sehr mühsam ist. Und das Ende dann, Euripides sozusagen, die Variante, in der die Gewalt eigentlich weitergeht und nur durch ein Happy End, ein unwahrscheinliches mit Deus Ex Machina herbeigeführt wird, die ist eigentlich, die wirkt total sarkastisch und die macht, Stemann dann versucht es als Parodie auf so einen Knastausbrecher-Thriller oder Krimi, das ist dann phasenhaft aufgedreht, aber total unkomisch, es zündet überhaupt nicht und am Schluss hat Sebastian Rudolph als Deus Ex Machina so einen Schlussmonolog, der so ein bisschen ausplätscht, sagt, ja mei, eigentlich, ja, jetzt ist halt irgendwie Frieden, aber Krieg finden die Götter auch ganz gut, ein total müdes Ende und leider sehr bezeichnend für diesen schwergängigen Abend.
Nikolaus Stemanns Sicht auf die Orestie bei den Salzburger Festspielen von der Premiere am Abend hat uns live aus Salzburg Christoph Leibold berichtet. Herr Leibold, Dankeschön.
Gern geschehen.
Es ist eine spektakuläre Erfolgsgeschichte mit Slapstick, Pantomime und pulsender Musik auf selbstgebauten Instrumenten. Seit 20 Jahren zieht die Blue Man Group am Potsdamer Platz in Berlin ihr Publikum an. Es ist die erfolgreichste En-Suite-Show der Hauptstadt, vor allem bei Touristinnen und Touristen sehr beliebt. Erfunden wurde die Performance 1987 in New York. Auch in Boston, Chicago, Las Vegas und London haben sich die Männer mit ihren blauen Gesichtsmasken durch die Abende getrommelt und damit ihr Publikum begeistert. Was genau macht diese Faszination aus? Tobi Müller hat das Blue Man-Gruppenphänomen für uns analysiert.
Viele junge Leute sitzen in den steilen Rängen des ehemaligen IMAX-Kinos am Potsdamer Platz. Eine Leuchtschrift kommuniziert vor der Show mit dem Publikum. Wir sollen Selfies machen und die Nachbarn fotobomben, um danach die Handys dann stecken zu lassen. Das ist kein Kulturtempel, aber Konzentration ist dennoch erwünscht. Auf dem Gazevorhang werden die großen Fragen eingeblendet. Wer sind wir? Was ist der Mensch? Überraschend ernst. Drei Blue Men stehen hinter großen Trommeln, auf die sie Farbe leeren, die im Gegenlicht verspritzt. Jens Fischer-Rodrian ist der musikalische Leiter der Show in Berlin und stieg bereits 1995 in New York ein und ist in Berlin seit 20 Jahren dabei. Was hat sich verändert seither?
Mittlerweile ist es so, dass die Leute ja schon, wenn sie uns googeln, auch eine Erwartungshaltung haben. Und das Erste, was man immer hört, es geht um Farben und Trommeln. Und das stimmt, das ist ein Teil der Show, aber wie Sie ja gesehen haben, ist es auch nur ein Teil der Show. Im Großen und Ganzen geht es schon sehr um das Thema Begegnung. Und deswegen wird diese Show auch nie alt, weil das Thema, wie begegnet man etwas, was sich erstmal fremd anfühlt, wie geht man damit um, wenn jemand nicht deine Sprache spricht, das ist ein universales Thema, was sich ja auch immer weiterentwickelt.
Sie mampfen Frühstücksflocken, bis ein mikrofonierter, lauter Beat entsteht. Ein Traum von Kleinkindern, aber mit Rhythmusgefühl. Alle Performer haben musikalische Ausbildungen. Auch ein Blumenklassiker, sich Marshmallows zuwerfen, mit dem Mund auffangen und daraus Skulpturen formen. Oder die Farbspritzereien, die auf Papier landen und dann zu teurer Kunst erklärt werden. Der künstlerische Leiter Nadim Helo betreut die Show seit ihren Berliner Anfängen und steckt selbst an manchen Abenden noch unter der blauen Farbe.
Ich glaube, dass der Kontext, in dem Blumen entstanden ist, in New York der 80er Jahre, heute nicht vergleichbar ist mit dem Kontext, den man hier in Berlin hat. Ist ganz anders, als wenn Sie in Las Vegas waren, vielleicht vorher in einem Casino. Und da würde ich sagen, so über die Jahre hinweg schafft jede Show eine Art eigene DNA, wie der Blue Man irgendwie gelesen wird.
Anders als vor 20 Jahren sieht die Technologiekritik aus und die Betonung des Analogen. Die Blumen kämpfen mit Pop-up-Fenstern und in einem Einspieler werden Strichmännchen überfahren, die aufs Handy gucken. Es geht um Präsenz und um Partizipation, wie wir heute sagen. Oft steigen die Blumen auch über die Sitzreihen. Einmal muss eine Zuschauerin auf der Bühne an einem Tisch sogar mitspielen. Aber niemand muss sich Sorgen machen. Die drei Blumen proben mit ihr, wie Kennenlernen geht. Zum Beispiel, wenn man sich gegenseitig Milchschnitten füttert. Das sind die berühmten grauen Rohre aus PVC, die zu melodisch-perkussiven Instrumenten werden. Aus dickeren Rohren gebaut ist die Drumbone, wie eine riesige Posaune, die gleitende Töne produziert, wenn die Blauen die Rohre in- und auseinanderschieben. Es sind Rohre, die im Wortsinn verbinden, und das schon lange. Eine der ersten Shows der Blue Man Group hieß Tubes, englisch für Röhren. Untertitel Urban Isolation, städtische Vereinsamung.
Der Typ in New York im 15. Stock benutzt dieselben Abwasserrohre wie der Mann im 3. Stock, aber die beiden können sich im Westenwald 20 Jahre lang nie begegnet sein. Ne? Also das heißt, sie haben eine Verbindung, die ist da, die ist sogar ganz real, plastisch da.
Auch in diesem Spaß steckt eine Traurigkeit. Viele vergleichen deshalb die Blue Man Group mit Buster Keaton, dem Stummfilmstar, der nie gelacht hat. Es gibt noch mehr Verwandtschaften zur Theateravantgarde von vor 100 Jahren, etwa die Maske oder die Idee der Marionette, die in den Bewegungen der Blue Man zu erkennen ist. Oder auch das Totaltheater, der rituelle Raum, die Trommeln, von dem nicht nur Antonin Artaud träumte. Die Maske befreit vor psychologischen Darstellungen. Weg mit den Problemchen bei Ibsen und Tschechow etwa, weg mit der ganzen Literatur, hieß es vor 100 Jahren. Die Maske entlastet aber auch die Spieler selbst.
Es kann auch befreiend sein, dass man nach dem Trubel einfach die Maske abnimmt, auf dieselbe Party geht, wo man gerade war und alle dir nahe sein wollten. Und plötzlich kommst du selber auf die Party gar nicht mehr, weil der Türsteher sagt, wer bist du?
Nicht immer derart man selbst sein zu müssen und sich mit den Problemen der anderen herumzuschlagen, das ist 2024 offenbar genauso beliebt wie vor 100 Jahren.
20 Jahre Blue Man Group in Berlin, das war Tobi Müller. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung glänzte in einer Unterzeile mit einem Wortspiel. Kino kann man auch KI? No. schreiben. Aber künstliche Intelligenz muss nicht in den falschen Film führen. Es liegt ganz bei uns. KI? Fragezeichen? No. Ausrufezeichen. Balsam für eine gebeutelte Branche, die sich immer mehr gefährdet sieht durch künstliche Intelligenz. Die ja auch bemerkenswert daneben liegen kann. Ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen verwunderte uns diese Überschrift. Die KI hätte Joe Biden gewählt. Wie bitte? Was ist dem Elektrohirn entgangen, wenn Joe Biden in der analogen Welt gar nicht mehr antritt, in der digitalen aber offensichtlich doch noch? Des Rätsels Lösung sind natürlich kompliziert entwickelte Algorithmen, die in kompliziert entwickelten Abläufen nicht ganz so kompliziert entwickelte Fragen beantworten mussten. Und weil das dauert, inklusive Umfrage, kam die Wirklichkeit der KI diesmal zuvor. Dumm gelaufen für das Nürnberger Institut für Marktentscheidungen. Meistens läuft es ja umgekehrt. Das Digitale und Virtuelle spurten der Wirklichkeit davon. Davon konnte Kamala Harris in dieser Woche ein Lied singen, nachdem sie eben noch als Brad, als Göre viral gegangen war, was in der Poplogik sowas wie authentisch und cool bedeutet, pumpte das Netz dann ebenso fix anderes in die Welt. Mit KI sind Falschnachrichten leichter zu produzieren als zuvor, konstatierte die Süddeutsche Zeitung und Adrian Kreie führte Beispiele an. Harris sei gar keine Amerikanerin und könnte deswegen gar nicht Präsidentin werden. Sie habe sich als Escort verdingt. Und mindestens zwei Fotos, auf denen sie sehr freundschaftlich neben dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu sehen ist. Einmal auf einem roten Teppich, da wurde sein Kopf einfach auf den Körper ihres Ehemanns Douglas Emhoff montiert und eines in Umarmung am Strand. Alles Lüge, aber in der Welt. Mit den neuen KI-Programmen dauert es nur Sekunden, um solche Dateien zu erstellen, weiß die Süddeutsche Zeitung. Die Woche begann traurig, mit Nachrufen auf den großen, eigensinnigen, klangsinnlich schreibenden Komponisten Wolfgang Riem. Der hat übrigens immer mit dem Füllfederhalter gearbeitet, auf Notenpapier. Reinhard Brembeck nennt ihn in der Süddeutschen Zeitung einen maßlosen Expressionisten und das ist ausschließlich positiv gemeint. In der Neuen Zürcher Zeitung betont Eleonore Bühning Riems unbändigen Freiheitsdrang, die Lizenz zur Freiheit des Denkens. Und im Tagesspiegel erzählt Frederik Hansen vom Arbeitsstil des Komponisten, der seine Musik so organisch wachsen und wuchern lassen konnte. Wenn eine Idee ihn packe, setze er sich jeden Morgen vorfreudig an den Schreibtisch, um zu sehen, wie sich das Stück wohl heute entwickeln werde. Ich kalbe sozusagen wie ein Gletscher. Wolfgang Riem, dessen Musik auch Menschen berührt, die keine Lust haben auf Avantgarde, wurde 72 Jahre alt. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass James Baldwin, vor 100 Jahren geboren und bereits 1987 gestorben, Musik von Wolfgang Riem kannte. Und doch erzählt uns die Zeit, dass Musik dem afroamerikanischen Schriftsteller wichtig war, eine Inspirationsquelle für seine literarische Sprache. Wo Bessie den Beat hat, hat Bach den Blues, ist der kleine Essay von Kaisina überschrieben, der einen anderen Ansatz wählt als alle anderen der vielen Huldigungen zum 100. Geburtstag von James Baldwin. Beim Schreiben schöpft man nur aus einem, der eigenen Erfahrung, zitiert die Welt den Schriftsteller, der mit Zitaten und Aphorismen allüberall in Umlauf ist und eigentlich zu wenig mit seinen Romanen. Arm, schwarz, schwul, mit einem ein Leben lang unbekannten Vater und einem verhassten Stiefvater, diese Lage war der Ausgangspunkt für sein Denken wie seine Literatur und für sein gegen alle Widerstände gefasstes Selbstbewusstsein. Niemand hat mich gebeten, Schriftsteller zu werden. Ich habe es mir ausgesucht. Lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen und Andreas Platthaus beschreibt eine der Grundüberzeugungen von James Baldwin so. Ob irgendwann tatsächlich ein schwarzer amerikanischer Präsident werde, sei unwichtig. Entscheidend sei, dass sich alle Schwarzen im Land bewusst seien, dass jemand von ihnen Präsident werden kann. Es ging Baldwin um die Selbstverständlichkeit eines gesellschaftlichen Neben- und Miteinanders, das keiner Hautfarbe mehr das Gefühl eines Makels vermittelt. Inzwischen hatten die USA einen schwarzen Präsidenten und wahrscheinlich bekommen sie eine Präsidentschaftskandidatin mit dunkler Hautfarbe. Aber das mit bzw. nebeneinander läuft auch viele Jahre nach Baldwins Tod beileibe nicht selbstverständlich und konfliktfrei. Schnell noch ein Blick zu Olympia. Ist das ein spießiges Schullandheim? Fragt die Taz. Eine brasilianische Schwimmerin wurde heimgeschickt, weil sie sich unerlaubt verdünnisierte, um den Eiffelturm zu besuchen. Eine japanische Turnerin, weil sie geraucht und etwas getrunken hatte. Erwachsene Menschen gängeln, die doch im Licht einer Millionenöffentlichkeit im Wettkampf eigene Entscheidungen fällen sollen und müssen. Das ginge nun wirklich gar nicht, wettert die Taz. Rausschmisse von Sportlern durch Funktionäre, das sei nicht State of the Menschenführung. Mobbing, militärisches Geschrei und Käfighaltung, überhaupt jede Form von freudloser Lustfeindlichkeit schadet dem Resultat. Leistung braucht Vertrauen. Das gilt nicht nur für Olympia, oder? Eine virtuelle Goldmedaille ging übrigens an den Reitsportkommentator Carsten Soestmeier. Die Frankfurter Allgemeine sang ihm ein Loblied, das uns Ansporn für die nächste Kulturpresseschau sein soll. Vom Konjunktiv 2 bis zur Ekstase brauchte es nur 90 Sekunden.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick war das von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.